Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst den Predigttext, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, lesen. Wir machen weiter im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 11. Und wir lesen dort den Abschnitt bis zu Vers 17, also so wie es hier auch in der Schlachterbibel eingeteilt ist. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie, und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Brüder, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte in der heutigen Predigt einen ganz klaren und starken Schwerpunkt auf den ersten Vers in diesem Abschnitt legen und mich besonders mit der Pilgerschaft und mit der Fremdlingschaft des Christen auf der Erde beschäftigen. Und dabei habe ich drei Punkte für diese Gliederung gewählt. Die lauten: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was bedeutet das für unser Leben? Wer vielleicht jetzt denkt, oh, das ist ja mal eine schöne, einfache Gliederung, das haben wir in 2 Minuten durch, dann lässt sich mal überraschen, was denn noch alles dahinter steckt. Lasst uns zum ersten Punkt kommen: Wo kommen wir denn her? Wo kommen wir in unserem Leben her? Alle Christen sind in ihrem Leben irgendwann einmal zu Christen geworden. Es ist vielleicht ein ganz einfacher Satz, aber es gibt tatsächlich Menschen, die der Meinung sind, dass man zum Christen geboren wird. Dass es Menschen gibt, die Eltern haben, die glauben, und dann sind die Kinder ja auch Christen, könnte man denken. Es ist erstaunlich, wenn man sich einmal umhört, wie viele das immer noch denken. Aber Christsein bekommt man nicht vererbt. Vielmehr ist es unser Erbe, das uns gerade am Christsein hindert. Das genau das Gegenteil ist. Denn unsere Ahnenreihe, wenn wir sie bis auf Adam hin verfolgen, die lässt uns da nicht gut aussehen. Da wir nun alle von Adam abstammen, können wir uns letzten Endes alle nur auf diesen Vater der Sünde berufen. Wir haben letzten Endes nichts, wo wir sagen können, ja, wir kommen aus einer so guten Abstammung, dass nichts in uns daran hindern kann, ein Christ zu sein. Nein, es ist genau andersrum. Wir kommen aus einer Abstammung, wir sind Menschen und wir kommen aus Adam heraus. Man kann uns also als Adams Kinder, als Adams Söhne bezeichnen. Und das heißt, dass wir in einer Ahnenreihe von Sündern stehen. In unseren Erbanlagen, in unserem Erbgut, da gibt es nichts, das wir benennen könnten, was uns vor Gott gerecht macht. Sicher könnten wir Dinge benennen, die uns vor Menschen gut dastehen lassen. Aber vor Gott ist da nichts. Ein Mensch kommt auf die Welt und lebt eigentlich schon von Beginn an ein merkwürdiges Leben. Er strengt sich an, es allen recht zu machen. Er möchte am Anfang zunächst einmal seinen Menschen gefallen. Und das ist gut. Er strengt sich an und strebt danach, möglichst gut auszusehen vor seinen Eltern. Aber jedes Kind weiß das. Wir machen das nicht so, dass es vor Gott angenehm ist, sondern dass wir gut dastehen. Wir lassen die Dinge, die gegen uns stehen, weg. Und das schon als kleines Kind. Wir fügen Dinge hinzu, die uns etwas besser aussehen lassen. Und das auch schon als kleines Kind. Eigentlich ein merkwürdiges Leben. Vom ersten Tag an versuchen wir, uns besser darzustellen. Das Einzige, was uns im Grunde von Anfang an nicht gelingt, ist, vor Gott gut dazustehen. Erst wenn irgendwann in unserem Leben einmal das Gesetz und das Evangelium an unser Ohr dringt, dann haben wir die Chance, Gott zu glauben. Dann verstehen wir, warum wir eigentlich so viel tun, um der falschen Seite zu gefallen, um den Menschen zu gefallen. Erst wenn das Gesetz zu uns kommt, verstehen wir, dass es eigentlich richtig wäre, so zu leben, dass wir Gott gefallen. Das ist doch letzten Endes die Aufgabe des Gesetzes, uns klar zu machen, uns deutlich zu machen, wer Gott ist und wie weit wir davon entfernt sind, etwas zu tun, das ihm gefällt. Und wenn in diesem Zusammenhang auch das Evangelium an unser Ohr dringt, dann haben wir sogar die Möglichkeit zu verstehen, dass das nicht das Ende unseres Lebens und nicht die Verzweiflung sein muss, sondern dass es da eine Hoffnung gibt in unserem Leben, dass wir doch irgendwie Gott gefallen können, aber eben nicht aus unseren Werken, sondern so, wie wir es schön betont im Titusbrief heute gelesen haben, aus Gnade. Aus seinem Handeln heraus. Und wenn wir hier in den Petrusbrief schauen, da ist auch dies für Petrus ein großer, überragender Gedanke. Nehmen wir zum Beispiel im Kapitel 1, wenn ihr ein paar Verse zurückschaut, den Vers 23. Dort heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Besondere hierbei ist ja, und das haben wir bereits gehört, dass die Wiedergeburt dem Wort Gottes zugerechnet wird. Genau dem, was ich eben erwähnt habe, dass das Gesetz und das Evangelium an unser Ohr dringt. Dann ist das sozusagen die Grundlage, die Basis dafür, dass wir ein neues Leben von Gott bekommen. Und Petrus vergleicht sogar in diesem Abschnitt diese Wiedergeburt, und wenn wir im ersten Kapitel einmal den dritten Vers analysieren, mit der Auferstehung der Toten. Das ist die Parallele, die er im Sinn hat. Wir können also ruhig sagen, dass wir in unserem Leben aus dem Tod kommen und von dort auferstehen. Dieser Tod ist, wie schon beschrieben, die Verbindung mit Adam, der uns sozusagen bildlich gesprochen immer unter Wasser hält. Und erst das Wort Gottes holt uns da heraus. Und ich will diesen Tod des Christen jetzt einmal noch ganz anders verstehen und ganz anders deuten. Und hierbei kommen wir einmal speziell auf diesen Text zurück, der heute der Predigt zugrunde liegt. Überlegen wir uns einmal kurz, wie ein Mensch lebt, der nicht wiedergeboren ist. Ich hatte es ja bereits erwähnt. Ich möchte dabei nur auf diesen einen klitzekleinen Punkt eingehen. Im Grunde ist ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, doch vor allem durch seine Entfremdung von Gott gekennzeichnet. Sein Leben besteht doch letzten Endes darin, dass er in seinem Denken und in seinen Taten versucht, die Gemeinschaft mit Gott zu vermeiden. Dass er versucht, Anerkennung bei den Menschen zu bekommen. Aber dass er diesem Gott, von dem er vielleicht irgendeine Ahnung hat, möglichst fern bleibt. Denn es könnte vielleicht gefährlich in seiner Nähe werden. Gott ist für ihn ein Feind, ein merkwürdiges, unnahbares Wesen. Manch einer versteht sogar, dass man ihn fürchten muss. So viel man ihn auch verniedlicht, wenn die Macht Gottes einmal sichtbar wird, dann wird er schnell zu unserem Feind. Und man versteht ihn nicht. Wenn wir Beispiele nehmen, wo Gott an irgendeiner Stelle sein Gericht walten lässt, haben wir doch im Grunde ein enormes Problem zu verstehen, warum Gott genau an dieser Stelle seine Gerechtigkeit walten lässt und irgendein Gerichtsurteil ausübt. Wenn irgendjemand stirbt, krank wird, wenn ganze Völker, Bereiche, Regionen überschwemmt, überflutet werden, wie auch immer, sind wir dann nicht ganz schnell geneigt, uns Fragen zu stellen, warum tut Gott das, warum macht er das an diesen unschuldigen Menschen? Wir können uns darauf verlassen, dass die Zeitungsartikel von unschuldigen Menschen reden werden. Und schon ist die ganze Perspektive umgedreht. Die Frage, die sich doch immer wieder für uns stellt, ist, warum ist doch Gott eigentlich so langmütig, so ausdauernd? Warum passiert so lange nichts? Warum werden wir für unsere Sünden nicht sofort vernichtet? Warum ist dieser heilige Gott so geduldig? Manche denken vielleicht so dumm, so inkonsequent. Er müsste doch eigentlich. Aber nein, wenn wir uns darüber Gedanken machen, neigen wir doch eher dazu, Gott als Gegner der Menschen zu sehen. Und worauf ich hinaus will, ist ein ganz spezieller Punkt. Wir leben, wenn wir diesen Gott nicht verstehen, sozusagen wie Entfremdete von Gott. Wir leben wie Fremdlinge weit weg von seinem Reich. Wir bleiben dann ganz unnahbar in unserem Umgang mit Gott. Wir finden keinen Zugang. Wir bauen uns dann schöne Figuren, Götzenbilder, rennen dem Geld, der Anerkennung und anderen Menschen nach. Letzten Endes beweisen wir doch dann, dass unser Leben, dass unsere Heimat, unsere Zugehörigkeit, unsere Identifikation eben nicht mit Gott ist. Manche Menschen strengen sich so an, dass ihnen alles in ihrem Leben egal ist, was auch immer sie tun, Hauptsache es hat nichts mit Gott zu tun. Es gibt auch die anderen Extreme. Manche Menschen strengen sich so an, dass sie alles tun wollen, um bei Gott Anerkennung zu finden. Die einen haben Angst, die anderen hoffen, dass er vielleicht in diesem Moment nicht ganz konsequent ist. Vielleicht alles sein lässt und man doch zu ihm kommen kann. Wir haben heute gelesen, als Mose das Gesetz dem Volk verkündigte, was war denn da die Reaktion des Volkes? Das ist also sicher keine Neuigkeit. Wenn wir sagen, dass der Mensch, der mit Gott und der mit seinem Gesetz konfrontiert ist, letzten Endes das doch gar nicht hören will. Vor allem nicht von Gott. Haben sie nicht gesagt, mach du das, Mose? Hauptsache, wir müssen nichts mit Gott zu tun haben, denn sonst sterben wir. Weg mit diesem Gott. In die Ecke damit, mach du das. Hauptsache nicht wir. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem Text und zu diesem einen Punkt. Jeder Mensch ist in seinem Leben doch eine gewisse Zeit ein Fremdling, ein Feind im Lande Gottes. Der Sinn seines Lebens besteht dann darin, das Leben auf Erden irgendwie zu optimieren und die Probleme des Lebens zu lösen. Auf einmal, Ein Mensch probiert stets, seine Probleme in dieser Welt zu lösen. Es ist eine Tatsache für ihn, dass er dann versucht, Gott zu vermeiden, sein Feind Gottes bleibt, ein Fremdling, ein Pilger der Selbstverwirklichung, bis ihn Gott da herausrettet. Ein Mensch probiert stets, seine Probleme in dieser Welt zu lösen. Ein Mensch, der nicht glaubt, möchte sie ohne Gott lösen. Wisst ihr, deshalb ist es auch ganz klar, dass das Leben eines Christen in seiner Umgebung all diese Probleme wiederfindet. Dass er Menschen findet, die alles in ihrer Umgebung gegen Christen ausrichten, die alles in Ordnung halten wollen und sich ständig angegriffen fühlen. Die Pharisäer sind auch in diese Falle getappt. Sie wollten die Welt in Ordnung halten. Sie wollten ihr eigenes Leben in Ordnung halten. Sie haben sich so viele Regeln aufgestellt, damit sie sich ja an irgendetwas festhalten konnten und irgendetwas hatten, um zu sagen, ja, ich habe es doch richtig gemacht. Teilweise haben sie sich sehr hohe Lasten auferlegt und sehr hohe Ziele gesteckt. Aber wir waren in unserem Leben irgendwann einmal alle so. Egal in welchem Elternhaus wir aufgewachsen sind, wir haben uns alle gegen Gott gewendet. Und wenn wir gekonnt hätten, dann hätten wir Gott aus unserem Leben rausgedrängt. Aber wie gut ist es, dass Gott sich dadurch nicht beeindrucken lässt. Es ist wunderbar, dass viele unter uns schon sehr früh Christus erkannten und dieses Leben gegen ihn zu hassen anfingen. Naja, über das Wort viele kann man jetzt vielleicht diskutieren. Viele ist sicher übertrieben, wenn man einmal sieht, wie viele Menschen gegen Gott stehen. Aber viele ist genau richtig, wenn man einmal sieht, wie wenige es verdient haben, nämlich niemand. Und dennoch sind es viele, mehr als man erwarten könnte, die aus dieser Not herausgerettet werden. Und unser Predigttext und gerade der Vers 11, der redet ja von einer Bezeichnung, die genau in die andere Richtung verwendet wird. Einer Pilgerschaft, einer Fremdlingschaft, aber einer anderen Fremdlingschaft, nämlich nicht Fremdlinge gegen Gott, nicht Pilger gegen Gott, die aus einem anderen Land kommen und in ein anderes Land gehen, sondern von Pilgern, von Fremdlingen, die in ihrem Leben zu Gott und auf Gott hinleben, die ihre Bürgerschaft, ihr Lebensrecht, ihre ganze Begründung alles Guten, was sie haben, in Gott gegründet haben. Das ist die Pilgerschaft der Glaubenden. Diese Pilger, diese Christen, die sind wie Wanderer in einem Tal mit merkwürdigen, fleischfressenden Pflanzen um sie herum. Es bewegt sich alles, es greift alles nach ihnen. Es gibt sehr oft keine Ruhe auf diesem Weg und das Tal wird manchmal sehr eng. John Bunyan hat sich zu diesem Thema ein gutes Buch einfallen lassen, um diese Pilgerschaft des Christen mit vielen guten, treffenden Bildern zu beschreiben. Sicher können wir das heute nicht behandeln, aber ihr könnt es ja gerne, wenn ihr es schon mal gelesen habt, auch nochmal auf eure Leseliste nehmen. Das lohnt sich sicher. Spurgeon hat einmal gesagt, es gibt ein Buch, das er außer der Bibel einmal jedes Jahr liest. Und das ist die Pilgerreise von Bunyan. Ich denke, das Buch hat es verdient. Also ich habe es noch nicht geschafft, es jedes Jahr zu lesen. Aber bildlich gesprochen war es ihm so wertvoll, dass er immer wieder darauf zurückging. Petrus redet hier davon, dass wir als Christen in unserem Leben mit Verleumdung zu tun haben. Mit Übeltaten, mit Verbrechen, die gegen Christen ausgeübt werden. Vielleicht verbindet jeder von euch andere Dinge damit. Aber Verleumdung ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ich weiß nicht, ob jedem, gerade den Jüngeren, der Begriff der Verleumdung so klar ist. Man wird dann verleumdet, wenn jemand etwas behauptet, das nicht stimmt und so den Ruf des anderen beschädigt. Und das geschieht oft. Und umso öfter, wenn man seinen Glauben bekennt und dazu steht. Und ganz ehrlich, auch Christen waren einmal Menschen, die andere verleumdet haben. Viele von uns können in ihrem Leben darauf zurückblicken, dass sie oft gegen Christen gestänkert haben, Gerüchte in die Welt gesetzt haben, sie diskreditiert und vielleicht diskriminiert haben. Paulus muss in seinem ganzen Leben damit leben, dass er sogar angeordnet hat, Christen töten zu lassen. Noch viel schlimmer. Aber auch eine gute Verleumdung kann das Leben eines Menschen ordentlich zerstören. Eine Behauptung, die nie bewiesen wird, aber immer im Raum steht, kann das Leben eines Menschen so entscheidend beeinflussen, dass irgendwie alles danach ausgerichtet wird. Wir können uns dazu denken, was wir wollen. Wir brauchen im Grunde keine Beispiele. Aber wir wissen, dass die Folgen einer Verleumdung so schlimm sein können, dass sogar die anderen davon ins Zweifeln kommen. Dass es nicht nur auf einen Menschen wirkt, sondern auf einmal auf viele. Wenn ich jetzt von hier irgendetwas Unsinniges behaupten würde, selbst es auszusprechen, diesen Satz in den Raum zu stellen, einen Namen damit zu verbinden, würde alle die Gehirne in diesem Raum in die eine Richtung lenken. Deswegen tue ich es nicht. Keine Beispiele, keine Annäherung an Beispiele oder irgendetwas anderes. Denkt über die Dinge nach, die tatsächlich passiert sind in eurem Leben, die euch passiert sind oder von anderen. Ihr wisst, glaube ich, genau, was damit gemeint ist. Aber noch einmal, ein Mensch, ein normaler Mensch versucht ja stets, seine Probleme in dieser Welt zu lösen. Und deshalb sind die Christen für ihn merkwürdige Wesen. Er ist ja ein Feind Gottes. Und wenn da nun einer kommt, der sich Christ nennt, aus dem Reich Gottes kommt, dann ist er für ihn tatsächlich ein Fremder, ein Andersgesinnter, ein Feind, so wie Gott sein Feind ist. Und sehr oft haben diese Menschen dann ein ganz gutes Gewissen, wenn sie gegen Christen vorgehen. Manchmal führt es auch dazu, dass ganz chaotische Zustände entstehen. Aber wie schon gesagt, einige der Feinde Gottes werden aus diesem Leben herausgerettet, verlassen diesen Trip der weltlichen Glückseligkeit. Sie werden in das Leben hineingesetzt, das wahres Leben ist. Sie irren plötzlich nicht mehr wie die Schafe durch die Gegend, sondern auf einmal gibt es ein Ziel für die Menschen. Nicht mehr rennt jeder zu seinem Ziel. Nicht mehr rennt jeder zur Selbstverwirklichung, sondern zu einem Ziel. Zu einer Wohnung, die er bei Gott hat. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Wo gehen wir denn hin? Alles, was Christen tun und lassen, ist letzten Endes auf ein einziges Ziel ausgerichtet. Nämlich auf das Leben mit Gott. Gemeint ist das Leben im Himmel. Das Leben hier auf Erden ist nur ein Vorspiel dazu. Mehr nicht. Alles, was wir tun, ist ausgerichtet auf das, was im Himmel passiert. Genau deshalb hat Petrus auch die Freiheit, die persönliche Freiheit ist in dem Fall gemeint, den Christen Anweisungen und Hilfen für den Alltag zu geben. Wäre dem nicht so, also wäre es nicht so, dass die Christen in den Himmel streben, dann würde etwas ganz anderes durch diese Anweisungen entstehen. Dann wäre es nämlich so, als würde Petrus eine neue Gesetzlichkeit aufrichten. Also ein Gesetz, das alle halten müssen, damit sie in den Himmel kommen. Verstehen wir diesen Gedanken? Wenn nicht alles auf Gott hin ausgerichtet wäre, wenn nicht unser Endziel definiert wäre, dann wären es nur Regeln für das jetzige Leben, für den Umgang miteinander, untereinander. Genau deshalb stehen alle Anweisungen, die wir hier in unserer Passage lesen, letzten Endes unter dem strengen Blick auf Gott. Reden wir doch vielleicht zur Ermunterung, um diesen Blick in das Zukünftige zu stärken, noch einmal diese Passage aus Johannes Kapitel 14. Wer mag, kann es gerne mit aufschlagen. Johannes 14, die Verse 2 bis 4. Vielleicht sind sie bekannt. Das ist die Rede von den Wohnungen im Himmel. Ich lese diese Passage noch einmal kurz und beginne bei Vers 1. Johannes Kapitel 14, ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Soweit dieser Abschnitt. Wir kennen diesen Weg. Jesus bekennt sich nachher, dass er der Weg ist. Da sind Wohnungen im Himmel. Das ist doch das Schöne an unserer Pilgerschaft, dass Jesus hier sagt, das ist glaubwürdig, das ist vertrauenswürdig. Da sind Wohnungen im Himmel. Sie sind vorbereitet. Und sie sind nicht vorbereitet für große Bankette, sondern für euch. Ihr werdet darin leben. Ist das nicht ein wunderbarer, schöner Zuspruch? Eine wunderbare Verheißung, ein großer Trost? Und wir müssen uns auch klar machen auf diesem Weg, dass Christus uns frei gemacht hat. Es ist also kein Kadavergehorsam gefragt in unserem Leben. Kadavergehorsam, das ist ein Gehorsam, bei dem man gleichsam willenlos und stumpf, ohne zu denken, einfach folgt. Aber das ist nicht von uns gefragt. Wir sollen mit frohem Mut, auch in harten Zeiten, das ferne Ziel vor Augen haben. Es macht gar keinen Sinn in unserem Leben, auf die Umstände zu schauen. Der Blick muss immer auf diesen Weg gerichtet sein. Ihr wisst ja, wer dieser Weg ist. Allein Christus ist dieser Weg. Und wenn jetzt jemand Märchen über dich erzählt, was soll's? Welchen Wert hat das im Himmel? Welche Kraft hat eine Verleumdung in Bezug auf sein Leben im Himmel? Müssen wir immer alles klarstellen? Muss jede Kleinigkeit korrigiert werden? Müssen wir immer antworten auf jede Frage? Müssen wir alles, was uns bewegt, ins rechte Lot bringen? Die Antwort ist klar, keineswegs. Wir müssen den Blick auf den Himmel gerichtet halten. Und hier handeln wie freie Kinder. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass diese Freiheit keine andere Bindung hat an Gott. Unser Text sagt uns deutlich, dass wir die Freiheit nicht missbrauchen dürfen, um daraus abzuleiten, wir können jetzt tun, was wir wollen. Unsere Freiheit ist so wertvoll, dass sie eine Bindung hat. Es ist für manche Menschen schwierig zu verstehen, dass wenn von der Freiheit, die wir haben, die Rede ist, auch gleichzeitig von unserer Knechtschaft Gottes die Rede ist. Unser Gehirn hat Probleme, Freiheit und Knechtschaft zusammenzukriegen. Aber das liegt in der Regel daran, dass wir eine Knechtschaft unter Gott falsch verstehen. Dass wir eine Knechtschaft unter Menschen mit dem gleichsetzen wollen, die eine völlig andere Knechtschaft ist. Das Gebundensein an Gott ist etwas ganz anderes. Das Gebundensein an einen gerechten, heiligen Gott ist etwas komplett anderes, als gebunden zu sein an ungerechte Menschen. Und dennoch haben wir auch in diesem Text die Anweisung, dass wir uns in unserer menschlichen Umgebung eben nicht von all diesen Dingen, die unser Leben machen, lösen sollen. Dass es bestimmte Dinge gibt, auch in unserer Freiheit, in unserem Blick auf den Himmel, die wir tun sollen. Dass wir in guten Werken Vorbilder sein sollen. Dass wir durch gute Werke Menschen zum Glauben bringen können. Dass wir durch gute Werke Menschen überzeugen können, dass sie in ihrem Kampf gegen Christen aufhören können. Dass es nicht wert ist, dafür zu streiten. Deshalb sind all diese Anweisungen, die wir in diesem Abschnitt lesen, unter dieser großen Aussage zu verstehen. Unter dieser großen Aussage, dass wir Hoffnung haben, die für uns vorbereitet ist und dennoch in unserem Leben hier mit aller Freiheit leben. Dass da kein Gesetz ist, das sagt, wenn du nicht dies und das tust oder eine Vergehung in irgendeinem dieser Punkte und schon ist alles dahin. Schon kannst du kein Leben bekommen. Es sind ganz andere Anweisungen für das Leben um uns herum. Ich meine, es ist ja grundsätzlich doch eigentlich naheliegend und logisch, dass man denkt, dass jeder dies glatt ausnutzen kann. Aber wie gesagt, das ist im Grunde die Denkstruktur der Ungläubigen. Sie wollen ausnutzen und umdrehen, was gut ist. Der Christ ordnet sich seinen Eltern, seinen Vorgesetzten und dem Staat, den Autoritäten unter, weil er frei ist. Er tut es um des Namens des Herrn willen. Er hat kein Eigeninteresse dabei, sondern weil Gott es gewollt hat. Weil Gott der souveräne Herrscher über seinen Eltern ist. Weil Gott der souveräne Herrscher über seinen Vorgesetzten ist. Und weil Gott der souveräne Herrscher über den Staatsführern, dem König, wem auch immer, wer auch immer diesen Staat führt, ist. Er hat kein Eigeninteresse. Und es ist so, dass sein Blick auf den Himmel gerichtet bleibt. Wir sehen vielleicht auch, wie schwer es dabei ist, die Balance zu erkennen und zu erhalten. Einerseits sind wir frei und doch an Gott gebunden. Wir sind einerseits frei und doch an die von Gott eingesetzten Autoritäten gebunden. Wir sind frei und doch ohne Hang, alles auszunutzen. Fast in jedem Vers in unserem Abschnitt steht ein Verweis, dass wir all dies um des Herrn Willen tun. Dass seine Knechte sind, dass wir den Willen Gottes suchen. Denkt doch einmal ganz ehrlich zurück, als ihr diesen Text gelesen habt zu Beginn der Predigt. Ist euch genau dies sofort ins Auge gestochen? Oder waren es vielleicht mehr die Anweisungen? Auf jeden Fall könnt ihr sicher sein, dass alle Aussagen und alle Anweisungen immer unter dieser Aussage stehen. Nämlich unter der Aussage, dass wir unter der Herrschaft Gottes leben. Dass es sein Wille ist, der uns führt und regiert. Und alles andere nachrangig ist. In den nächsten beiden Predigten möchte ich dann noch einen Punkt, der hier nur leicht angedeutet ist, aber dann in Kapitel 2 zum Ende und in Kapitel 3 bis zum Ende hin uns noch einmal ganz deutlich vor Augen gestellt wird. Das sei hier nur kurz erwähnt. Das ist die Größe und die Wichtigkeit unseres großen Vorbilds, das wir in Christus haben. Die zwei Kapitel, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, sind besonders schöne Kapitel, die uns den Vorbildcharakter Christi besonders nahe bringen. Aber wie gesagt, das wollen wir dann in den nächsten Predigten behandeln. Wir wollen heute abschließen und erkennen, dass es uns doch, wenn wir verstehen, dass wir Knechte des Herrn sind, leicht ist zu sagen, erweist jedermann Achtung. Liebt die Brüder, fürchtet Gott und ehrt den weltlichen König. Weltlich, in Klammern, denn der Text redet von dem König. Aber damit wir nicht denken, der König sei hier Christus, sondern gemeint ist tatsächlich der weltliche König. Dass wir dem weltlichen König uns unterordnen. Im Grunde sind diese Aussagen oder dieser Vers ist ja so etwas wie eine Zusammenfassung an dieser Stelle. Behalten wir uns doch aus diesem Punkt, dass alles unter dieser Sonne, unter der Herrschaft Gottes steht. Und so ist die Pilgerschaft hin zu ihm die schönste Wanderung unseres Lebens. Weil wir einen guten Gott haben, der die Wohnungen für uns schon bereitet hat. Amen.